Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Christine de Grancy kennt das Wiener Burgtheater wie nur wenige Leute. Vom Dach bis in den Keller, vor und auf der Bühne, hinter den Kulissen, in den Garderoben. Sie war nämlich lange die Hausfotografin des Burgtheaters und ist noch heute gut befreundet mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern. In diesem Mai feiert die Fotografin ihren 80. Geburtstag. Es wird in Wien eine Ausstellung mit ihren Theaterfotografien geben und vieles mehr, über das wir in dieser Stunde sprechen können. Freue mich sehr, Christine de Grancy, herzlich willkommen.
Ja, auch guten Morgen.
Zugeschaltet aus Wien.
Ne? Ja.
Was ist so reizvoll oben auf dem Dach des Wiener Burgtheaters?
Ja, wie soll man das beantworten? Es beginnt einmal diese Stadt, als ein ganz junger Mensch aus Graz gekommen, die Mutter Berlinerin. Wir sind nach dem Krieg nach Österreich gekommen, der Vater war Österreicher. Dann bin ich aus Graz weg nach Wien und mit der Zeit, irgendwann als Grafikerin, die ausgebildete Grafikerin, die ich war, ist die Fotografie zu mir gewachsen und wurde dann bestimmend in meinem Leben. Erkundet man auch diese Stadt und das ist schon in Wien sehr, sehr auffällig, gerade um den Ring, also diesen Ring um die Innenstadt, wie schmuckreich, wie wirklich sich mit dem Olymp verbindend sozusagen, diese Stadt sich in dieser Ringstraßenbauzeit mit dieser Götterwelt verbunden hat. Und das Atmosphärische dieser Stadt, damals natürlich, als ich nach Wien kam, eine düstere, dunkle Stadt mit einer nicht weitliegenden Grenze, der eiserne Vorhang, für junge Menschen eigentlich eine trostlose Stadt.
Ja,
nach Westen kommen auch schwierig, nicht?
Ne? So. Ja, Sie machen den ganz großen Bogen auf. Wir haben viel Zeit in dieser Stunde auch auf das ganze Biografische einzugehen. Ja. Ich würde gern nochmal dieselbe Frage stellen, nämlich was ist so reizvoll oben auf dem Dach des Wiener Burgtheaters?
Naja, natürlich die Götter.
Ja.
Und das sind mal Apollon, der mich immer schon amüsiert hat, dass er die Lyra trägt, die er ihm eigentlich von seinem Bruder Hermes bekommen hat, nicht? Und die Musen, die Genien und natürlich was Wunderbares, es gibt ein Windrad, das geschmückt ist mit dem Gott des Nordwindes, Boreas. Und der hat ja auch wirklich eine Funktion, den Austausch im Zuschauer, den Luftaustausch im Zuschauerraum. Also das hat man dann alles mit der Zeit erfahren und so wurzelte man mehr und mehr in dieser Stadt und immer dem Atmosphärischen auf der Spur, nicht? Da hinaufkommen ist ja auch schon sehr schwierig und das war irgendwann einmal außerordentlich wichtig für mich, das zu meistern, weil es waren große Barrieren, verständlicherweise, da an die Dachränder zu gelangen.
Ne? Allerdings, Sie haben ein wunderschönes Buch gemacht mit Schwarz-Weiß-Fotografien von Denkmälern. Nicht ganz ungefährlich, wie die Fotografin Christine de Grancy mit ihrer Kamera auf den Dächern der Stadt Wien herumgeklettert ist. Mir würde schon ohne Kamera schwindelig werden. Wie ist das, Frau de Grancy, wenn man beide Arme hebt, um durch die Kamera zu schauen in so großer Höhe?
Also Voraussetzung ist, dass man schwindelfrei ist.
Ja.
Das ist klar, ja. Und dann natürlich weiß man, jeder Schritt kann gefährlich sein. Also man ist umsichtig. Das ist natürlich für Fotografen überhaupt, die in der Live-Fotografie arbeiten. Natürlich auf der Höhe ist es nochmal was anderes. Und natürlich so nahe wie möglich zu kommen, dass man diesen Perspektivenwechsel, der von oben herab sozusagen, etwas, was ja in unserem Sprachgebrauch so verankert ist, dieses Gefühl, dass immer etwas von oben herab auf uns kommt, nicht? Mhm. Der mächtige Chef, die mächtigen Politiker, die Macht an sich, Prometheus, der sich da gegen seinen Vater Zeus wehrt, das ist ja verankert tief in uns. Ne? Also diesen Perspektivenwechsel fotografisch festzuhalten und darum auch immer wieder der Blick hinunter, wie klein der Mensch da unten seinen Tagesablauf laufen muss, nicht? Mhm. Ja, und manchmal auch, wenn die Menschen oben sind, weil man fragt sich natürlich, wie diese Riesengestalten, die man zum Teil ja Kolossalfiguren nannte, wie kamen die hinauf? Das waren ja auch wiederum Menschen, die das möglich machen musste. Also dieser Perspektivenwechsel rauf und runter, den wir aber auch innerlich immer wieder haben, was so mächtig vor uns steht, uns kleinmütig macht, weil der Hochmut zu groß werden kann. Und das verbindet sich ja auch in der griechischen Mythologie ständig mit uns Menschen. Also so gesehen war das dann spannend. Und das hat mir wirklich Achim Benning, der Direktor damals des Burgtheaters, dem ich unendlich viel danke. Ich bin auch keine Hausfotografin, war wieder, immer wieder eingeladen dazu, als Freiberuflerin. Erika Bluhr hat mich mit ihm zusammengebracht und muss wirklich sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Eben vom verdichteten Augenblick, diesen Begriff von Cartier-Bresson, den kannte ich damals noch nicht. Aber ich habe es empfunden in der Theaterarbeit, wie auch diese Abende, die dann so verdichtet sind, die Sommergäste der Kirschgarten, das sind ja, geht ja über Tage und dauert 3 Stunden oder wie lang das dann auf der Bühne, dass die Verdichtung war. Und das,
Bleiben wir kurz bei den Denkmälern, Frau de Grancy. Ja, Wien ist voller Denkmäler, die Bezüge zur Antike haben. Ferne Idealbilder. Richtig verstehen kann man die Bedeutung also nur, wenn man sich selbst in der Götter- und Heldenwelt der Antike auskennt. Woher kommt Ihr Interesse und Ihr Wissen über die Antike?
Es reicht bei Weitem nicht aus, aber geweckt wurde es sicherlich meine erste Griechenlandreise 1960, eingeladen von den Eltern einer griechischen Studentin, die in Graz einen technischen Beruf, man muss sich das mal vorstellen, 1960 ein weiblicher Mensch einen technischen Beruf erlernt hat. Und das war eine Reise von Graz nach Athen, 36 Stunden im Zug. Man ist wie ein Rauchfangkehrer fast angekommen, glaube ich, mit Braunkohle noch geheizt, nicht? Und das hat natürlich, ja, ich weiß, meine Mutter hat Hölderlin so geliebt, Hyperion. Es ist schon irgendwie geweckt worden, nicht? Mhm. Und dort im Land angekommen ist das natürlich mächtig gewachsen, dieses Interesse, und hat mich nie verlassen. Spezialistin würde ich mich wirklich nicht nennen. Da gibt es, haben wir unseren Herrn Köhlmeier, der das Gott sei Dank wieder aufgegriffen hat. Man dachte, das ist alles schon so eingeschlafen und ist so tief mit unserer europäischen Kultur und in so vielen Worten unseres täglichen Sprachgebrauchs kommt es vor, nicht? Also das mit dieser griechischen Welt, mit dieser Antiken in Verbindung zu sein, halte ich für außerordentlich wertvoll für unser aller Leben, weil es ist so viel Klugheit schon verankert in dem Wissen dieser Menschen damals. Ne?
Sie erwähnen Michael Köhlmeier, er ist einer von vielen Autorinnen und Autoren, die Texte geschrieben haben zu ihren Fotografien, zu diesem gemeinsamen Foto- und Erzählband über der Welt und den Zeiten, erschienen im Verlag Die Zwei. Das ist ein etwas anderes Geschichtsbuch über, Karl Markus Gauss schreibt das in dem Buch, über das andere Archiv der Stadt. Umreißen Sie doch nochmal die Idee dieses Buchs, wie Sie Ihre Fotos und die literarischen Texte da zusammengebracht haben, wie die eine Verbindung eingehen.
Es schwebt natürlich lange schon, weil schon einmal eine weitere Auflage geplant war, die dann nicht zustande kam. Und dann kam dieses wunderbare, glückliche Zusammentreffen mit Mercedes Echerer, die einen kleinen, feinen Verlag in Wien hat, eben die zwei, und die dieses Wagnis aufgegriffen hat und wirklich ganz in die Tiefe gegangen ist, im Sprachlichen und auch diese Sehnsucht, sich gedanklich, also nicht nur, dass man eine Bilderwelt hat, sondern dass die so bereichert werden kann durch Bürger einer Stadt oder Menschen, wie ich sage immer, dieses alte K&K-Reich. Ich meine jetzt manchmal spöttisch das habsburgische Disneyland, so wird jetzt so im Tourismus so verkauft. Wien, diese prachtvolle Stadt, passt ja irgendwie gar nicht zur Republik. Um auch bewusst zu machen, dass alte ehemalige Umfeld, in dem wir nach wie vor im kulturellen oder wieder verstärkt im kulturellen Austausch sind. Und wie gefährdet das jetzt wieder ist, sehen wir ja in dieser Nachbarschaft. Meine Großeltern, väterlicherseits die Eltern, waren lange Zeit in Lemberg. Der Großvater war beim Militär, beim K&K. Also das war für mich als Kind von ihr zu hören, Lemberg, das war ganz nahe, nicht? Und das ist, immer muss man sich das zu Bewusstsein bringen, Lemberg ist näher zu Wien wie Bregenz zu Wien, wie nah das alles ist.
Und diese europäische Verwobenheit, die wird eben auch deutlich in den Texten der sehr unterschiedlichen Autorinnen. Ne?
Und das hat Mercedes Echerer so feinsinnig, also es war ein so wunderbares Zusammenspiel mit den Autoren, mit dem Grafiker, auch das wieder... Mein so verehrter Achim Benning, es gab ja noch wunderbares Theater, auch vor Klaus Peimann, dass das alles in allem so ein wunderbares Verbundensein ist. Und da das jetzt die dritte geglückte Auflage ist, einen Lebensbogen, ich begann 1979, kam das heraus, 1981 wurde auch als Ausstellung Museum Moderner Kunst im Palais Liechtenstein, das war ungewöhnlich in der Zeit überhaupt der Fotografie, einen Museumsplatz zu geben. Mhm. Dann ging es das zweite Mal heraus, erweitert mit besten Bildern aus der ersten Ausgabe, dann mit Frau Plucher und Herrn Heller, die wieder so im Wienerischen ganz anders verbunden waren, der Titel auch wienerischer wurde. Und dann, das Buch war immer schnell vergriffen und immer wieder wurde danach gefragt. Aha. Also jetzt ist dieser glückliche Zustand entstanden mit Mercedes Echerer. Und also das hat sich so wunderbar verwoben. Und jetzt mit demnächst 80 geworden, merke ich auch, das ist auch meine Lebensgeschichte mit meinen Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, die neu dazugekommen sind. Ja. Es hat eine so schöne Lebendigkeit, ist für mich die glücklichste Fassung.
Einen großen Teil ihres Lebens war die Fotografin Christine de Grancy auf Reisen. Griechenland haben wir schon gehört, Israel und Georgien, in Niger, Pakistan, China und 16 Mal in Russland bzw. der damaligen Sowjetunion. 1982 zum ersten Mal im Rahmen einer Gastspielreise des Burgtheaters. Frau de Grancy, warum hat es Sie immer wieder nach Russland gezogen?
Ja, das ist ein relativ breiter Fächer, aber sicherlich maßgeblich. Mein Vater war als Techniker nach Stalingrad eingeflogen und wieder heil herausgekommen. Ich konnte ihn das nie fragen, tiefer, weil 3 Wochen vor Kriegsende ist er gefallen in der Lüneburger Heide. Und wir sind dann eben, die Mutter mit 4 kleinen Kindern, das jüngste 6 Monate, dann mühselig irgendwie nach Graz gekommen, das habe ich ja schon erwähnt. Also diese Frage, die unsere Generation, die Fragen an unsere Eltern hier zum Teil wirklich qualvoll waren, weil auch keine Antwort zu kriegen war, weil sie verschlossen waren, weil sie so verletzt oder so bedrückt von Schuldgefühlen. Also der Vater war ja ohnehin nicht da, die Großväter auch nicht. Der Österreichische ist vor dem Anschluss gestorben. Der Vater meiner Mutter war am 20. Juli beteiligt. Also Berlin ist für mich ein Albtraum meiner ersten Kindertage und die Auswirkungen auf die ganze Familie. Also dieses ganze politische Geschehen, das natürlich mit dem Osten, die Teilung der Stadt, also das muss ich Ihnen ja als Deutschen gar nicht so genau erklären. Es ist immer eine riesige Frage gewesen, auch der eiserne Vorhang, warum wir dort nicht hinein können, dass ja ein natürlicher Raum auch für Wien wäre später. Also und dann fiel die Mauer in Berlin, der eiserne Vorhang bei uns. Und da war mir klar, ich wollte diesen Raum unbedingt bereisen und erfassen.
Was hat Sie da besonders interessiert?
Naja, überhaupt das Leben. Wie leben Menschen in diesem unermesslichen Raum? Ich habe, glaube ich, erst nach der 5. oder 6. Reise, als Jelzin seine zweite Wahl und Clinton auch seine zweite Wahl hatte, begriffen, der Wahl werbt jetzt 11 Zeitzonen. Clinton, der Jüngere und Elastische mit 4. Also mir ist die Dimension und ich habe mir als Grenze gewählt, in dieser Unermesslichkeit den östlichsten Rand Europas, der ja eigentlich der Ural ist, aber irgendwie ist ein Fluss für mich spannender, habe ich es also ein bisschen vorverlegt und wollte die Wolga, diesem alte mythische Fluss, diese mütterliche Erde. Die Wolga habe ich mir als geografische Leine gewählt, um die Provinz zu erfassen. Und das ist auch ein Thema, das mich tief berührt, die Provinz. Wenn wir mal so schauen, was so die Metropolen brauchen, gebrauchen, missbrauchen, verbrauchen. Es kommen die großen Talente fast alle aus der Provinz. Mhm. die Dunklen wie die Hellen. Und das ist für mich wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, zu begreifen, was sind die sogenannten Provinzler, auch wieder so eine Herablassung von oben herab, nicht? Und darum war, abgesehen davon, diese beiden Ufer, diese vielfältigen Geschichten, die verschiedenen Ethnien, die an diesem Fluss leben, die Tragödien des eurasischen Raums auch. Also da war mir klar, das hat auch mit Europa viel zu tun und deswegen dieser Raum.
Wie ist das jetzt in diesen Kriegswochen? Kommen Ihnen da Erinnerungen und Begegnungen dieser Russlandreisen vor allem in Erinnerung oder die eigene, eben schon umrissene Kriegs- und Familienerinnerung?
Es ist eine Lawine gemischt, wie in einer Lawine alles Mögliche mitgerissen wird, nicht? Also man steht eigentlich unter Strom, es tauchen diese Kindheitserinnerungen wieder mächtig auf, aber auch natürlich diese Betroffenheit dieser vielen Menschen und Freunde, die man in Russland kennengelernt, dieses wunderbare, auch so duldsame Volk, weil es offensichtlich gar nicht anders geht, als ich habe mich oft ertappt, wie ungeduldig ich war, um irgendwelche Dinge jetzt fotografisch zu meistern. Ja? Mhm. Und dann kam es nicht so daher und ich habe mich so plötzlich geschämt. Ich habe dieses Gesicht des ungeduldigen Menschen in mir wirklich so erfasst. Und da kam wieder eine neue Lehre dazu. Aha, jetzt bist du stillgelegt auf dieser Schiene, wo du ja schnurstracks von A nach B kommen wolltest. Und das ist in dieser riesigen, weiten Welt nicht möglich. Und dann habe ich mich zur Ruhe ermahnt und habe Dinge plötzlich, an denen man vorbeigesaust wäre, also wie lehrreich, dass man in die Besonnenheit sich wieder in der Besonnenheit sich stabilisiert und plötzlich wieder irgendwo eine Art der Beschenkten sein zu können.
Mhm. Also Sie werden
und das habe ich zum Beispiel, das ist eine große Lehre, die ich aus dieser Zeit in Russland, also von 1995 bis 2005. Also mit jeder Reise hatte ich das Gefühl, was willst du über dieses Land sagen? Wie leichtfertig wir Vorurteile eigentlich immer transportieren. Das Urteil ist eine sehr schwere Arbeit, zu einem wirklichen Urteil zu kommen.
Ne? Sie konnten oft die Landessprachen nicht auf Ihren Reisen. Wie haben Sie sich denn den Menschen genähert, Vertrauen gewonnen,
ja,
kommuniziert,
immer
das Einverständnis auch zum Fotografieren bekommen?
Ja, mit viel Zeit, also so als normale Pressefotografin könnte ich nicht agieren, weil ich das Bedürfnis habe, mehr erfassen zu wollen und nicht nur ein Abbild, sondern tiefergehend. Und das braucht Zeit. Und dann ist noch etwas, diese Live-Fotografie hat etwas vom, ja, man schießt Bilder, es ist eine Jagd. Und wenn ich da jetzt zu viel tratschen, ich sage immer wie ein Jäger, die auf dem Stand sind und auf dem Reh abgesehen haben, ja, wenn die da tratschen, hört das da unten schon, ne? Dann ist es weg. Also es ist dieser verdichtete Augenblick zu erfassen. Und wir sind uns ja alle so ähnlich. Natürlich, in die Tiefe gehen wir nachher zu erfragen oder vor etwas zu erfragen, aber in der Fotografie selbst muss ich wie ein bogenschießender Mensch ganz dabei sind, treffe ich jetzt wirklich diesen Moment, den ich da so verdichtet erlebe.
Mein Gast ist die Wiener Fotografin Christine de Grancy. Klingt wenig österreichisch Ihr Name. Worauf geht der zurück?
Die Familie stammt aus der französischen Schweiz.
Ah ja.
Aber über viele Generationen sind Schweizer ja, wie wir wissen, ausgewandert. Und unsere Linie kam über Darmstadt, Hessen, in die Dienste, K&K, Militärdienste, mein Urgroßvater nach Wien. Mhm.
Sie haben schon angedeutet, Kindheit und Jugend im engen braunen Graz, aber eben einen Helden in der Familie, der Großvater Siegfried Wagner, ein deutscher Offizier, der am versuchten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt war. Wie wurde über ihn in der Familie gesprochen? Wie wurde an ihn erinnert?
Ich kann nicht über meine drei Brüder da verfügen. Also ich habe es erstmalig als 16-Jährige, sprach die Mutter darüber, weil ein Mensch aus einem hohen Stockwerk gesprungen ist und den Sprung überlebt hat. Unser Großvater hat es in Potsdam tun müssen. Er gehörte dem Kreis Gördeler und Beck an, war also die ältere Generation auch und hat sicher gewusst, dass die Gestapo vor der Tür stand, was ihm blüht. Die Mutter hat es eben dann so erzählt, sie war ja auch nicht dabei, es hat sie von ihrer Mutter wieder, dass die Gestapo, er muss wohl auch in Potsdam bekannt genug gewesen sein, dass er gebeten hat, dass er seine Uniform anziehen kann. Und das haben sie ihm erlaubt. Der Frau sagte, die Uniform bringen. Und in der Zwischenzeit ist er aus der Mansardenwohnung da in Potsdam gesprungen, hat diesen Sprung überlebt. Und wie ich einer meiner letzten Besuche in Berlin, also in Potsdam erfahren, hat den Sprung wohl offensichtlich überlebt hat für kurze Zeit mit einem, wird ja wohl schon über 60 gewesen sein, zerbrochenen Knochen und noch hochnotpeinlich befragt worden ist. Sie können sich vorstellen, Berlin ist für mich, da gibt es genug Verwandtschaft. Ich konnte lange nicht hin, ich kann immer noch nicht hin. Ich kann es besser, seit ich in Russland war und Ost-Berlin geöffnet ist und ich jetzt Potsdam und mir vorstellen kann, wie meine Mutter da als Mädchen mit ihren Schwestern herumgelaufen ist. Also das war lange kein Gespräch. Und dann sind wir 1960, der Staat Israel hat die Kinder, also die Enkelkinder eingeladen. Mhm. Pastor Niemöller hat uns vorbereitet. Sie können sich vorstellen, für einen 18-jährigen Menschen damals, wie wir so auf und ab waren, war diese Begegnung mit Israel eine tiefgreifende. Also für mich war sie tiefgreifend.
Also auch eine ganz frühe und starke Politisierung. Die Frage stellte sich damals, was machen Sie beruflich? Sie sind ja nicht direkt Künstlerin, Fotografin geworden, sondern haben den Umweg gewählt über Keramik und Gebrauchsgrafik an der Kunstgewerbeschule, waren Werbegrafikerin und Agenturchefin sogar. Wie sind Sie dann aber zur Fotografie, dem eigentlichen Kern Ihrer beruflichen Arbeit gekommen?
Naja, Künstlerin wollte ich werden, so als 15-Jährige. Ich glaube, so instinktiv wollte ich nichts Bürgerliches leben wollen, weil mir diese Institutionen fungieren, das war mir alles fragwürdig. Ist ja klar, in so einem politischen Umfeld, es wurde immer darüber gesprochen, über den Tod unseres Vaters. Die Mutter war einfach, sie sagt, sie kann darüber nichts, tut alles so weh, das muss man ja auch respektieren. Hm. Ich wünschte, wir hätten noch viel bohrendere Fragen gestellt. Aber sind sie mit 33 Jahren plötzlich Witwe, das Jüngste ist 6 Monate alt und haben kein Dach mehr über dem Kopf und landen dann in einer Gegend, die so anders war. Sie als protestantische, preußische Frau, in der wohl auch in der Familie politisiert worden ist, kommt hier nach Graz. Das ist düster, an der Grenze, denkt katholisch, denkt nationalsozialistisch. Dann hat man diesen alten adeligen Namen, das passt auch viel nicht. Also man war immer zerrissen zwischen Gruppierungen, das hat man immer irgendwie gespürt.
Ja.
Und dadurch war man skeptisch gegen alles, was von oben kam, was ja auch Verheerendes angerichtet hat und immer wieder anrichtet, eben Prometheus. Für mich sind ja diese Götter eigentlich die wir immer haben und die Macht ausüben. Und dazwischen der Mittelstand, heute besser gebildet als je, wird aber trotzdem in die Mühle genommen. Und die verarmten Schichten, und nach beiden Seiten muss man dienen, nicht? Das Soziale aufrechterhalten, nach oben der Macht gerecht werden, in der Hoffnung, dass das, was die tun, können wir es durchschauen, auch wirklich stimmig ist mit dem, was wir uns als Menschen wünschen für nächste Generationen. Da komme ich jetzt natürlich auf Russland noch einmal. Mich hat auch interessiert, wie diese sowjetischen Menschen jetzt in die Globalisierung, wie sollen die das alles für ihre Kinder und Enkel neu bauen können? Mit welchen Erfahrungen? Und da glaube ich schon, dass die Mächtigen da oben in ihren Olympen, wo immer sie sitzen, einfach die Beziehung zum Boden verloren haben. Und das ist auch eine Gefährdung für diese Menschen. Es ist ja nicht so, dass ich die jetzt herablassend behandle. Aber sie sind selbst gefährdet, ständig auch. Nicht? Macht ist verführerisch.
Ja.
Und das ist so früh in so ein Kinder Kopf gekommen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Freund gehabt, dessen Vater war im Spanischen Bürgerkrieg. Der kam aus einer großbürgerlichen Grazer Familie. Der ist Kommunist geworden, der hat das nicht ertragen, der ist weg. Und das sind so, und die Menschen habe ich mir gesucht. Das war mir nicht die Tanzschule und dann die Buben oder es war mir die Bücher wichtig. Es war mir, ja, das macht natürlich, wenn man entwurzelt worden ist, und das ist diese Familie, dann wird man wach für das, was dir diese Wurzel genommen hat und warum und wieso passiert das, mit welcher Verantwortlichkeit eigentlich leben wir zueinander. Und dieses herrliche Wort, da steckt die Antwort drinnen. Das heißt, die Fragen zwischen uns sind so groß, dass wir Antwort geben müssen, und das macht uns verantwortlich.
Und das haben Sie versucht.
Und das habe ich versucht. Und mit der Fotografie wurde es am stimmigsten, und würde ich wohl sagen, da war wirklich sicherlich der antreibendste, weil daran glaubt, an das Talent, ist André Heller, den ich 1970 durch eine befreundete Fotografin, Gabriele Brandenstein, kennengelernt hat, und der dieses Talent vielleicht spürt, also mich immer weiter dort hinein
ermuntert hat.
Ja. Ne? Ermuntert hat. Das ist überhaupt ein Mensch, der Talente ermuntert. Das war eine ganz große Begabung in seinem Leben. Das ist, glaube ich, auch heute noch.
Nicht? André Heller war auch schon hier bei uns im Gespräch. Heute ist das Christine de Grancy. Ab Juni zeigt das Österreichische Theatermuseum zu ihrem 80. Geburtstag eine Ausstellung mit an die 400 ihrer Bühnenfotos vom Wiener Burgtheater.
Das muss 300 sein, ist auch nicht wenig.
Okay, wir können auch nicht über 300 reden, aber über ein, zwei reden wir gleich noch.
Ja, also dazwischen. Ja, schwebende Bilder.
In einem Ranking des französischen Magazins Photo ist Christine de Grancy eine der 100 besten Fotografinnen und Fotografen der Welt. Viele Jahre hat sie am Wiener Burgtheater fotografiert. Und Theaterfotografie, das ist ja ein ganz spezielles Genre. Wie haben Sie da Ihre Handschrift gefunden? Worauf kam es Ihnen an?
Ja, als Erika Bluhe, die ja immer wieder eine sehr inspirierende und anregende Persönlichkeit hat, Achim Benning wollte mit einem anderen Fotograf arbeiten. Ich war nicht sehr, bin nicht gleich aufgesprungen und gesagt, ja, mach uns bekannt. Und dann sagte ich dem Achim Benning, ich würde gerne mal das Stück lesen. Ich muss wirklich sagen, er sagte, das verblüfft mich jetzt sehr, das hat mich noch nie ein Fotograf gefragt. Ich sage, ihr müsst doch wissen, was die Inhalte dieses Stücks sind. Und probieren wir es eine Woche aus. Ich möchte eigentlich reportieren.
Nicht aus der Perspektive des Zuschauersaals, sondern mittendrin sein.
Ja, und wenn man genau betrachtet, die erste Reihe Parterre hat eine andere Sicht wie da oben am Juche oder links oder rechts in der Loge. Ne? Mhm. Also und da kommen wir auch, was mich auch immer wieder in der eigenen Arbeit so frappiert und auch eine Art von Demut walten lässt. Es gibt nur Ausschnitte. Alles ist Ausschnitt. Wenn ich Sie jetzt vor mir hätte und fokussiere Sie und ich weiß nicht, ich drehe ein paar Grad weiter, dann gehört in den kleinen, engen Raum vielleicht weniger, aber außen, draußen, dann ändern sich Situationen enorm. Und das sind alles irgendwo Geschichten, die wir erzählen wollen, wir reportieren. Und jetzt habe ich mich fokussiert auf diesen Ausschnitt. Und das ist mir natürlich auch mit dem Theater so passiert. Und ich habe auch hineingeschaut dadurch hinter der Bühne, was das heißt, der Alltag, dass die da sicher auf der Bühne stehen können. Nicht nur ihr Text, sondern das ganze Spiel so aufregend gestalten können, dass ein Publikum im Bann sein kann. Mhm. So. Und was spielt da alles mit? Bis zur Garderobiere, dass der Rock nicht runterfällt oder die Requisite richtig am Platz ist. Also das hat mich alles fasziniert, das mitnehmen zu können. Und der Achim Benning gab mir diesen ganzen Raum, wie er mir dann eben auch gesagt hat, das Windrad da oben, das, den Luftaustausch macht, ja, gehen Sie rauf. Also es war
auf dem Dach des Burgtheaters.
Ja. Hat mir einen Mann zur Seite gegeben, der da zuständig ist, und ich bin raufgestiegen. Also diese Neugierde und Wachheit wurde belohnt. Er hat das verstanden. Und natürlich für ihn war es nicht ganz nachvollziehbar. Das ist ein Geheimnis, das man vielleicht auch gar nicht unterrichten kann. Vielleicht war ich nicht mehr ganz so jung. Vielleicht ist es die Erziehung. Also Es gab eine Situation, er ist leider schon nicht mehr unter uns, Kurt Sobin, jetzt ein wunderbarer Schauspieler, auch mit dem der Benning auch viel gearbeitet hat, der hat doch wirklich ein paar Tage vor der Generalprobe gesagt, kann sie der Benning nicht einbauen, sie wäre mir Fan. Ich sage es jetzt wienerisch. Ne?
Ja, ich habe nichts verstanden.
Kann er sie nicht einbauen, sie werden mir fehlen.
Ja. Mhm.
Und das fand ich so schön, ich habe sie nicht gestört. Ich habe aber auch kein, also ich mag Tele nicht grundsätzlich. Ich möchte Beziehung herstellen. Und wenn ich angenommen werde, ist gut. Wenn nicht, dann ist es nicht mein Bild.
Ja, Sie fotografieren konsequent in Schwarz-Weiß. Sie gehen sehr nah ran. Sie arbeiten mit Unschärfe und sprechen über Ihre Arbeit gern von erzählender Fotografie. Was verstehen Sie darunter?
Ja, ich meine, von der Werbung geschult, das Plakative ist nicht nur sehr oft laut, sondern es ist auch picknahe dran sozusagen. Und ich finde, wenn ich jetzt nur hier hineinschaue in den Nachbarraum, und interessiert mich ja auch der Bezug, wie hört er zu, wie hat er den Ton eingestellt, es ist, das Leben wäre so langweilig ohne Erzählung. Das ist ja eine Ureigenschaft des Menschen, sich mitzuteilen, zuzuhören. So erfahrt er über seine Beziehungen oder kann sie ausbauen, kann sie vertiefen, kann sie abbrechen, weil er spürt, das ist nicht das Richtige für mich. Also das ist elementar wichtig und es erfordert auch ein gehöriges Gefühl für Komposition im Augenblick, in dem Moment, was eben Cartier-Bresson den verdichteten Augenblick nennt. Wenn ich mit einem Tele dran picke, kann nicht viel schief gehen. Nicht? Mhm. Aber wenn ich so in Pakistan mit den Polospielern an der Torstange stehe und die schießen links und rechts vorbei. Wenn die sagen, ist sie verrückt geworden? Ich habe aber gesehen, sein Pferd rennt ja nichts nieder im Großen und Ganzen. Ich muss nur ruhig und den Mut haben, ruhig zu bleiben. Dann bist du so nah und kannst auch, dann ist zwischen Zufall und es wirklich festgehalten, das sind ganz eigene Momente, die ich in meinem Leben nicht nur, weil ich es plakativ mache, missen möchte. Und trotzdem bleibt es nur ein Ausschnitt. Die Erzählung ist noch viel größer und Klar. Die kann man fortsetzen. Der nächste Fotograf, die nächste Generation. Es ist unendlich, das Zählen von eins bis wohin. Ne?
In Wien werden jetzt Fotoarbeiten vom Burgtheater ab Juni zu Ihrem 80. Geburtstag in einer Ausstellung zu sehen sein. Ausstellungstitel Verschwindet, ich schieße. Diese Fotos, habe ich gelesen, die sollen an Stahlseilen von der Decke hängen, sodass man irgendwie darin blättern kann. Anfassen ist hier mal erwünscht, ja?
Ja, das hat eine kleine, schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Sie sehen, ich rede gerne, aber beim Fotografieren ist besser, man hält den Mund. Ja, das ist so entstanden. Ich wurde eingeladen 1999 von der damaligen Direktorin des Kunstmuseums im Kreml von Nizhny Novgorod auszustellen. Sage ich, ja, bin aber mit der Arbeit noch nicht fertig, das ist ja alles noch im Prozess, sagt sie. Trotzdem, es würde uns interessieren. Nun wurde mit meinen Rahmen, die ich mir teuer von einem Tischler habe machen lassen, über Jahrzehnte keine Versicherung. Mir wurde auch gemunkelt, wie unsicher der Zoll ist in diesen Ländern. Also das konnte ich mir als Freiberuflerin, wo man sein Geld eben mühsam verdient, wirklich nicht leisten. Und kam auf die Idee, weiß gar nicht mehr, wie das zu mir kam, dass ich eine schwebende Ausstellung, also ein Stahlseil zwischen, die Räume kannte ich ja, zwischen einem Ende und dem anderen, sozusagen in der Mitte, über den Türeingängen, Stahlseil ganz eng gespannt. Und dann, weil mir auch klar war, ich kann ja nicht nur jetzt schöne oder hübsche oder tiefsinnige oder fragwürdige Bilder aufhängen. Ich muss zumindest dazu schreiben, wann, wo, wer die Person. Und natürlich auch immer wieder Zitate aus der russischen Literatur, wo ich das Gefühl hatte, die Frage brennt mich, aber ich will nicht eine hochmütig da aus dem Westen kommende Frau irgendeine Antwort geben, sondern ich verbinde mich mit einer Mandelstamm oder mit Zvetajeva oder Pushkin, also wie immer. Und das haben die, und gibt das als längere Bildlegende, dass man spürt, warum und wieso es der Antrieb gab, für mich dorthin zu gehen und dieses Land ein wenig kennenzulernen. Und das hat sich als ein, ja, und das ist sozusagen, wenn Sie sich das vorstellen, das wurde damals noch auf Post, also wir sind Bündeln, 5 nach der einen Seite aufblättern, 5 nach der anderen Seite aufblättern. Oberflächlich, wer oberflächlich ist, kann, hat genug gesehen. Wenn einer neugieriger ist, kann es manchmal fast ein bisschen wie ein Filmausschnitt werden. Kann man hineinblättern.
Wie so ein Leporello, genau, in groß. Ja. Und so wird es gemacht im österreichischen Theatermuseum ab Juni.
Und das erweist sich, ja, das erweist sich irgendwie als ja, hat diese erzählerische Form wieder.
Im Mai feiert die Fotografin Christine de Grancy ihren 80. Geburtstag. Und es gibt noch ganz schön viel zu tun. Derzeit bereitet sie nämlich nicht nur die Ausstellung mit Theaterfotografien vor, sie ist auch damit beschäftigt, ihr gesamtes fotografisches Werk zu digitalisieren, um es vor dem Zerfall zu bewahren, dem Zerfall des Zelluloid. Das ist ja eine große Reise in die eigene Vergangenheit, Frau de Grancy. Machen Sie dabei nochmal neue Entdeckungen?
Natürlich, natürlich. Man hat dann, ich erinnere mich an eine Arbeit mit Ludwig Fels, die die Süddeutsche Zeitung gemacht hat, über den Friedhof der Namenlosen. Da wurden dann 6 Bilder, das sind Menschen, die mit ihrem Unglück es nicht anders konnten, als ins Wasser zu gehen. Nicht? Und das ist südlich von Donauabwärts bei Wien. Und ich habe dann diesen alten Mann weiterverfolgt, weil ihm nur da in seine Tätigkeit als Pfleger dieses Friedhofes der Namenlosen zu sehen, sondern wie lebt er auch sonst noch? Und da sind noch wunderbare Bilder, der so schlicht und einfach für seine Schweindeln das verschiedene Gemüse da. Es ist eine so kleine, zauberhafte Geschichte um ihn. Man muss nicht immer noch in die Welt hinausreisen. Es gibt so wunderbare Menschen eben bei uns auch. Und das habe ich damals einfach mitgenommen. Und dann waren halt 6 Bilder in der Zeitung, im Journal. Aber es ist viel mehr da. Und das ist natürlich schon schön, wenn man das bewahren kann. Weil da sieht man auch wieder, wie bescheiden und klug, aber oft so sogenannte einfache Menschen leben, nichts verkommen lassen, es nützen. Also das wird jetzt wahrscheinlich wieder mal sehr aktuell.
Und werden Sie das einem Museum oder einem Archiv übergeben?
Na, da sind jetzt, während Gespräche im Gang sein. Und mein Gott, wenn wir es so weit treiben mit all dem Unvernunft, zu der wir Menschen neigen, geht vielleicht wieder eine Vernichtung. Fotografie hat sehr viel festgehalten, was vernichtet worden ist. Ich bete zum Himmel wirklich, dass uns die Vernunft nicht verlässt. Denn wir sind miteinander verbunden, dieser eurasische Raum. Wir müssen Lösungen finden. Und zum Beispiel, Sie haben wunderbare Musik jetzt gespielt, aber mir fällt auch auf, dass wir so wenig von Ungarn, aus dem Balkanraum, aus eben Russland, aus Polen, die haben wunderbare Künstler, das findet nicht statt. Man spürt, dass da zu wenig Austausch, und das war ja unter anderem ein Anliegen. Ich hätte auch die Ukraine noch, ja. Das soll die nächste Generation weitermachen. Was ich konnte, habe ich gemacht.
Christine, das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort, das wir leider finden müssen.
Ja, gerne.
Sie haben ja schon gefragt, wie viel Zeit noch ist. Jetzt läuft sie uns davon. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich
möchte noch mal hinweisen auf das Buch über der Welt und den Zeiten, Ihre Annäherung an die Denkmäler in Wien und ab Juni dann die Ausstellung im Österreichischen Theatermuseum. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie.
Auf Wiedersehen, wiederhören, Papa.